Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wir können mithilfe von DNA als Material, als Baustein, komplexe Materialien bauen, komplexe Funktionen bauen, wie man das mit keinem anderen Material kann.
Wir haben Kristalle hergestellt, die dann sowohl als photonische Kristalle agieren können, aber eben auch für katalytische Prozesse.
Als ich ein Kind war, gab es das ZDF-Ferienprogramm, eine wunderbare Alternative für alle, die nicht in den Urlaub fuhren. Eine nette Frau zeigte uns damals, wie man aus quadratischem Papier Kraniche, Affen oder kleine Kistchen falten konnte, ganz ohne Schere oder Kleber. Origami war das, die japanische Faltkunst. Und genau darum geht es heute. Naja, nicht genau darum, denn im Münchner Exzellenzcluster eConversion wird nicht mit Papier gefaltet, sondern mit DNA. Was das mit Energie zu tun hat, schauen wir uns unbedingt genauer an. Dazu tauchen wir ein in den Nanokosmos, also in die Welt, in der alles winzig klein ist, und schauen uns Materialien an, die Licht exakt lenken und Energiepakete im ganz Kleinen steuern können. Was das bringt? Das kann sowohl für bessere Solarzellen, schnellere Computer, aber auch für die Medizindiagnostik von Nutzen sein. Zwei DNA-Bastler haben sich die Zeit genommen, um mit mir über ihre Forschung zu sprechen.
Mein Name ist Philipp Tinnefeld, ich bin Professor für physikalische Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Hallo, mein Name ist Tim Liedl, ich bin Professor hier an der LMU für experimentelle Physik mit einem Fokus auf Nanowissenschaften und optische Anwendungen von Nanomaterialien.
Bei DNA denke ich an Doppelhelix, an Erbinformation, an den Biounterricht, nicht an ein Baumaterial für die Energieforschung.
DNA ist nicht nur für die Biologie ein besonderes Molekül, sondern letztendlich ist es auch ein besonderes Material, wenn man darüber nachdenkt. Wenn wir zurückdenken in die 1980er Jahre, das war die Zeit, wo so Techniken wie das Raster-Tunnel-Mikroskop und das Raster-Kraft-Mikroskop erfunden wurden. Und da gab es dann diese Ideen der molekularen Nanotechnologie, dass man nämlich sagt, wir können jetzt mit diesen Mikroskopen einzelne Atome bewegen und manipulieren. Und es ist die Vision entstanden, dass man eines Tages durch das Bewegen von Atomen alles bauen könnte. Man hat ein Automat für jede Atomsorte, nimmt sich ein Atom nach dem anderen und baut dann zusammen, was man haben möchte. Komplexeste Systeme, Energiekonversionssystem bis hin zu Nanorobotern. Und diese Vision ist offensichtlich nicht wirklich geworden.
Tja, und das hat damals erstmal nicht geklappt. Denn wenn man einzelne Atome kontrollieren will, dann braucht man Werkzeuge, die das können. Und diese Werkzeuge müssen dann auch sehr, sehr klein sein.
Und dann könnte man als Chemiker, ich bin ja hier an der chemischen Fakultät, sagen, okay, die Chemie kann das doch. Die Chemie kann ganz gezielt einzelne Bindungen machen. Und das stimmt auch. Die Chemie ist da unglaublich kraftvoll, dass sie jede Bindung kontrollieren kann und Moleküle dann hochrein aufreinigen kann. Aber wenn man sich vorstellt, man will Nanomaterialien, man will bis hin zu Nanorobotern Sachen bauen, dann brauchen wir viel, viel höhere Komplexität. Bei der Chemie muss man jedes Teilchen wieder aufreinigen, jeder Schritt ist kompliziert. Das heißt, das ist auch schwierig, mit dem rein chemischen Ansatz das zu schaffen.
So, und jetzt kommen wir zur DNA. Warum ist die so besonders? Mal sehen, an was ihr euch aus dem Biologieunterricht noch erinnert.
DNA ist da besonders, weil wir haben die Doppelhelix. Wir haben also zwei Stränge, die zusammengehen, eine gezielte Bindung eingehen. Und das machen sie nur, wenn die Nukleobasen in der richtigen Reihenfolge sind. Weil der Strang auf der einen Seite ein A will auf der anderen Seite ein T haben, ein Adenin mit einem Thymin oder einen Guanin mit einem Cytosin. So, und das heißt, man kann eine Reihenfolge dieser Buchstaben haben, die man einstellen kann. Und man kann dann sagen, was genau wird dagegen binden. Und da diese Buchstabenreihenfolge ganz schnell skaliert und unendlich viele Möglichkeiten nahezu liefert, wie man Wechselwirkungen bauen kann, dadurch können wir jetzt gezielt Wechselwirkungen in komplizierte Strukturen einbauen, weil wir quasi einen unendlichen Baukasten haben.
Das lassen wir uns jetzt noch genauer erklären.
Es gibt vier Basen. Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin, die immer paarweise A geht mit T und G geht mit C zusammen. Und so ist die Doppelhelix aufgebaut. Wenn ich meine DNA so programmiere, dass sie, sagen wir, für 15 Basen komplementär zu einem Strang ist, und dann sage ich aber dem einen Strang, deine Sequenz ist jetzt nicht mehr komplementär zum ersten Strang, sondern zu einem dritten Strang. Und der erste Strang, dessen Sequenz geht auch weiter, aber die ist komplementär zu einem vierten Strang. So kann man sich Wegkreuzungen vorstellen und das dann ja, so komplex weitertreiben, wie man nur will. Durch diese gezielte Programmierung von Sequenzen, die sich gegenseitig erkennen, also die erkennen sich in Lösung. Wir mischen diese DNA-Stränge zusammen. Viele Kopien dieser selben DNA-Stränge, also angenommen in meinem Beispiel, ich hatte jetzt vier Stränge erwähnt, ja, ich würde jetzt also von allen dieser vier Stränge jeweils sehr viele Kopien in eine Lösung kippen, dann heizt man diese Lösung auf, die Stränge wuseln wild im Wasser hin und her und treffen sich und wenn sie Regionen treffen, die sie kennen, bleiben sie dort hängen, an Regionen, die sie nicht kennen, bleiben sie nicht hängen. Und durch einen langsamen Abkühlprozess schaffen wir es, dass sich am Ende alle die Regionen gefunden haben, die zueinander passen und die Struktur hat sich selber zusammengebaut und zwar eben nicht nur eine, sondern so viele, wie wir am Anfang Kopien von den Strängen hineingegeben haben in die Suppe, sage ich jetzt mal, in unsere Faltungssuppe.
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie Mr. Spock von der Enterprise klinge, das ist doch wirklich faszinierend, oder? Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben diese Doppelhelix, dröseln die nach einem speziellen Rezept auf, damit es einzelne lange Stränge sind. Und da können wir uns dann überlegen, welche Basen wir nacheinander haben wollen. Zum Beispiel hat ein Strang dann 7000 Basen hintereinander. Das ist dann ein Gerüststrang, unsere Basis.
Und dann brauchen wir synthetische kurze Stränge, die diesen Gerüststrang zusammenklammern. Also dann könnte also die eine Hälfte eines dieser kurzen Stränge, der kurze Strang ist jetzt, sagen wir mal, 40 Basen lang, dann binden 20 Basen an einen Teil dieses Gerüststrangs und 20 Basen an einen anderen Teil des Gerüststrangs, der vielleicht 1000 Basen weg ist von den ersten 20 Basen. Und somit, das ist so ein bisschen wie Nähen oder Stricken, dass man kleinen Faden, einen langen Faden in eine Form bringt, wie man es haben möchte am Ende.
Und viele dieser Stränge schütten wir dann zusammen, erwärmen das Ganze, die Faltungssuppe, wie Tim Lidl es genannt hat, und dann finden die richtigen Basen zueinander und dadurch faltet sich das Gebilde so, wie es die Forschenden vorher geplant haben. Selbstassemblierung oder Englisch Self-Assembly nennt man das. Da baut sich also von selber was zusammen.
Es ist wie Lego, man schüttet alle Lego-Steine zusammen und es muss sich selbst zusammenbasteln. Und um das zu erreichen, braucht man zwei Dinge. Erstmal so viele unterschiedliche Wechselwirkungen, die durch die DNA-Sequenzen aber möglich sind. Milliarden von Strukturen gleichzeitig bilden sich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man schmeißt 10 Lego-Packungen gleichzeitig auf dem Tisch, die alle das Gleiche sind, und 10 Leute fangen an, irgendwo das Zielprojekt zu bauen, dann nehmen die sich gegenseitig die Teilchen weg. Man hat nachher 10 halbfertige Strukturen, die alle nicht zusammenpassen, weil die überall woanders angefangen haben zu bauen und die dann nicht mehr passen, dann hat der eine zu viel eingebaut als der andere und keins wird mehr komplett. Das heißt, was man nämlich auch noch braucht, ist diese Hierarchie, dass es in der richtigen Reihenfolge passiert, dass sie sich wirklich bilden. Und das ist durch dieses DNA-Origami mit dem einen langen Strang und den vielen kurzen gelungen, dass nämlich der lange Strang entscheidet, welche Bauteile baue ich ein und dann intern die sich zusammenfügen. Das sind die beiden Ebenen, die dazu getroffen werden müssen. Und das ist das Besondere an der DNA-Origami-Technik, warum die so fantastisch funktioniert.
Ich glaube, wir müssen uns jetzt noch vorstellen können, wie winzig das alles ist.
Also eine Base vielleicht mal so als Größenordnung ist so Nanometer groß. Also Nanometer ist 10 hoch minus 9 Meter. Das heißt, gehen wir mal runter, 1 Meter. 10 hoch minus 3 Meter ist 1 Millimeter. Also ein Tausendstel Meter ist 1 Millimeter. Dann nochmal minus 3, also 10 hoch minus 6. Das ist dann 1 Millionstel Meter. Das wäre 1000stel Millimeter, das ist der Mikrometer. Und der Nanometer ist dann nochmal 1000stel kleiner. Ja. Also ein Nanometer ist 1 Milliardstel Meter. Wenn sie sich berühren und aneinander sind, dann kommt es eben zu Wasserstoffbrückenbindungen, die auf der Längenskala unter einem Nanometer nochmal sind, aber auf jeden Fall auf dieser Größenordnung. Und das hält die dann zusammen. Und zwei einzelne Basen in der Lösung würden auch nicht zusammenbleiben. Man braucht schon einen Strang, der ungefähr 10 oder 15 Basen lang ist. Zwei davon, die komplementär zueinander sind, die bleiben dann, wenn genug Salz vorhanden ist, wenn die Temperatur Raumtemperatur ist und der Puffer im richtigen pH-Wert ist, also in so einem normalen pH-Wert um die 7, 8, wie wir ihn auch im Körper haben, dort bleibt die DNA zusammen. Und wenn man es dann aufheizt, dann geht es wieder auseinander.
Ich bin mir sicher, ihr habt jetzt mindestens so viele Fragen im Kopf wie ich. Die müssen wir jetzt erstmal abarbeiten. Wo bekommt man die DNA her? Du kannst ja nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ich kaufe mir ein Kilo DNA.
Also Kilo ist ein bisschen teuer, aber so ein paar Mikrogramm oder Milligramm kann man sich tatsächlich einfach bestellen.
Wirklich?
Einzelstränge bis zu 100, 200 Basen lang können wir uns tatsächlich einfach bestellen. Oder man könnte sich auch ein Gerät ins Labor stellen und sie sich dort selber herstellen. Und diese Firmen, bei denen wir das bestellen, haben eben viele dieser Geräte bei sich rumstehen. Das sind DNA-Synthesizer, also Synthetisierer. Die machen tatsächlich genau, wie man sich das so naiv vorstellen könnte. Man kippt eine Base rein, die bindet an der Oberfläche an. Und dann sagt man so, jetzt darf die nächste Base kommen. Dann spült man erstmal alle Kopien dieser ersten Base weg. Dann kommt die nächste Base, dann bindet die an, dann spült man wieder alles weg. Dann kommt die nächste Base und kann die so Schritt für Schritt, Base für Base, sich sehr viele Kopien dieser Sequenz, die man da eben sequenziell eine Base nach der anderen hineingibt, in den Synthesizer, kommt dann am Ende dieser Strang hin raus. Das ist der synthetische Weg, kurze DNA-Stränge herzustellen. Und die Kosten sind ungefähr auf der Größenordnung, ja, so ein Strang von 20 Basen kostet uns dann vielleicht 3 €. Das ist auch nicht irgendwie unglaublich teuer. Also man kriegt dann am Ende vielleicht ein paar Milliarden oder Billionen solcher Stränge, also sehr viele für diese paar Euro. Die Menge ist dann aber sehr gering. Also das sind dann ein paar Mikrogramm, die man normalerweise kriegt. Wir können uns aber auch DNA von Bakterien herstellen lassen zum Beispiel.
Und ist es für euch egal, welche DNA ihr da verwendet oder reagieren die unterschiedlich?
Wir könnten die DNA jedes Organismus nehmen, das ist alles dieselbe. Ja? Also chemisch sieht die DNA eines Frosches genau gleich aus wie die eines Menschen oder eben von diesem Phagen. Das sind alle komplett gleiche Bausteine, nur dass es halt mit dem Phagen und dem Bakterium sehr einfach geht, sich Sequenzen herstellen zu lassen, die wir schon haben. Ja? Was wir im Labor tatsächlich machen, wir bestellen sie uns, die wird uns geliefert, die wird synthetisch hergestellt zum größten Teil und vermischen die dann mit unseren Strängen aus dem Phagen.
Jetzt ist aber die Frage, wie man auf die Idee kommt, mit DNA-Strukturen Energiekonversionssysteme zu bauen. Schauen wir zurück. Vor über 40 Jahren hat der amerikanische Forscher Ned Seaman das Potenzial von DNA als Baumaterial erkannt. Er entwarf schon einfache Gitter und einen DNA-Würfel, der 10.000 Mal kleiner ist als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Vor ziemlich genau 20 Jahren hat dann Paul Rothemund am Caltech schon Rechtecke, Dreiecke und Smileys mit DNA-Origami gefaltet. Aber erstmal nur zweidimensional.
Hier in München hat der Fritz Simmel, mein Doktorvater, mit DNA gearbeitet. Dort habe ich promoviert, hat mich also für dieses Thema interessiert, wie man mit DNA Strukturen bauen kann. Bin dann in die USA gegangen und beim William Shea sind wir dann dran gegangen, das in 3 Dimensionen zu erweitern. Und mit diesen 3-dimensionalen DNA-Origami-Strukturen in der Hand bin ich dann zurückgekommen und habe gefragt, so, was kann ich jetzt damit machen? Und ich war immer in einem Physikumfeld und somit interessiert an physikalischen Fragen, an optischen Fragen und habe mich in diese Richtung entwickelt. Und dann kam die Energieforschung, die mich als Physikstudent wollte ich noch irgendwie Windkrafträder bauen. Und dann kam dann eben E-Conversion auf den Plan und das hat mich natürlich interessiert. Und dann war dann die Frage eben andersrum so, wie kann ich mit DNA etwas dazu beitragen, um hier was zu helfen? Und wir haben dann eben diese Kristalle hergestellt, die dann sowohl als photonische Kristalle agieren können, aber eben auch als Framework für katalytische Prozesse.
Schauen wir uns diese photonischen Kristalle mal genauer an. Photonische Kristalle sind Materialien mit einer winzigen, regelmäßigen Struktur, die bestimmte Lichtfarben blockiert oder durchlässt. Ähnlich wie ein Filter, nur durch die Struktur selbst, nicht durch Farbe oder Chemie. Damit kann man eine bessere Datenübertragung bei Glasfaserkabeln schaffen oder Laser effizienter machen. In der Natur gibt es sie übrigens auch, zum Beispiel wenn ein Schmetterling oder ein Käfer besonders schimmert. Und Tim Liedl und seine Gruppe stellen eben solche photonischen Kristalle her. Sie falten dafür erstmal sogenannte Tetrapods.
Wir stellen uns einfach 4 Stäbe vor, die von einem Punkt ausgehen in 4 Raumrichtungen. Und zwar alle im gleichen Winkel von dem anderen Beinchen entfernt. Und das ist genau die Anordnung, wie ein Kohlenstoffatom im Diamant vorkommt. Das Kohlenstoffatom kann 4 Bindungen machen. Und diese 4 Bindungen sind in der Regel in 4 Raumrichtungen in dieser tetraedischen Anordnung. So, jetzt haben wir eben dieses kleine künstliche Kohlenstoffatom gebaut, ja, das aber 500 mal größer ist als das, oder 1000 mal größer als ein Kohlenstoffatom. Also jetzt kann mein Tetrapod, einer kann mit einem zweiten Tetrapod eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung eingehen und mit dem nächsten Tetrapod noch eine. Und so kann man sich dann einen Kristall aus Kohlenstoffatomen zusammensetzen und Diamant, wie es der Zufall so will, ist nichts anderes als ein Kristall aus Kohlenstoffatomen in der richtigen Anordnung. Und das konnten wir eben mit unserem DNA-Origami-Tetrapod machen. Und das Ziel war tatsächlich, einen photonischen Kristall herzustellen. Ein photonischer Kristall ist ein Material, das Licht gewisser Wellenlängen nicht durchlässt.
Das kann man sich tatsächlich relativ einfach vorstellen. Wir haben diese gefalteten Quasi-Kohlenstoffatome. Die sind so ungefähr 100 bis 200 Nanometer groß. Und die Wellenlänge von sichtbarem Licht, das wir mit unserem Auge sehen können, also grünes Licht zum Beispiel, hat eine Wellenlänge von 500 Nanometern. Wenn die Struktur eines Materials genau zu diesen Größenordnungen passt, kann sie Licht gezielt reflektieren, statt es durchzulassen. Und ich nehme an, es gibt verschiedene Möglichkeiten, photonische Kristalle herzustellen. Und ihr habt jetzt eine gefunden, eben das mit DNA-Origami zu machen.
Genau. Photonische Kristalle sind eben sehr komplex herzustellen. Also sie müssen ganz genaue Strukturen haben. Und es gibt wenige Wege, das in einem Selbstassemblierungsprozess zu machen. Und mit unserem haben wir es also geschafft, einen photonischen Kristall herzustellen, der im nahen ultravioletten Licht arbeitet. Und inzwischen sind wir auch sogar ins sichtbare Licht vorgedrungen. Also wir können jetzt, haben jetzt einen photonischen Kristall, der im Blauen reflektiert. Wie gesagt, mit Self-Assembly das hinzubekommen, ist sehr schwer. Und da waren wir jetzt die Ersten, die im UV waren, und auch im sichtbaren, das blaue Licht, sind wir wahrscheinlich dann auch die Ersten, die das mit Self-Assembly hinbekommen. Unser Ansatz ist aber eben, wir bauen alles in kleinen Plastikröhrchen. Also wir kippen da unsere DNA rein und dann bauen wir zuerst diesen DNA-Origami-Tetrapod. Dann stellen wir von dem einige ein bisschen was her, reinigen den etwas auf und dann setzen wir den für eine Woche einer bestimmten Temperaturrampe aus und dann wächst dieser Kristall. Jetzt sind wir inzwischen dabei, das auf Oberflächen zu machen und dann idealerweise das in gezielten Mustern auf Oberflächen die wachsen zu lassen, um dann eben diese Kombination mit der Chip-Technologie herzustellen, dass wir unsere photonischen Kristalle eben dann auch dort haben, wo wir sie haben wollen und nicht nur in Lösung. Also das wäre die Anwendung für das optische Computing.
Jetzt wird es noch interessanter, denn von der bloßen Theorie und diesem Gefühl, cool, wir können DNA falten, geht es jetzt in Richtung, was machen wir dann damit? Tim Liedl hat das optische Computing angesprochen. Derzeit werden gigantische Mengen an Strom gebraucht, um Rechenzentren zu betreiben. Stichwort ist hier auch künstliche Intelligenz, die als besonders energieintensiv gilt. Oder wie Tim Liedl es sagt?
Ich weiß nicht, welche Mengen an Energie einfach nur in Informationsprozessierung verbraten, weil wir Elektronen hin und her schubsen. Es wäre viel effizienter, energieeffizienter, wenn wir das Ganze mit Photonen machen können. Und dafür gibt es viele Konzepte. Das ist jetzt nicht mein spezielles Forschungsgebiet, aber um mit den Photonen besser rechnen zu können, sind photonische Kristalle ein Weg, um diese Strukturierung auf der Wellenlänge des Lichts in dieser Längenskala Oberflächen und Chips am Ende vielleicht herstellen zu können. Also da wäre sehr viel für den Energiehunger unseres Planeten getan, wenn wir in 20 Jahren mit photonischen Rechnern arbeiten, wo photonische Kristalle eine Rolle spielen können, eine große Rolle spielen können.
Wie groß ist denn dann so ein Kristall ungefähr?
Wir kriegen inzwischen Kristalle hin, die 50 Mikrometer oder 100 Mikrometer groß sind. Das ist dann schon so groß wie eine Hautzelle oder 100 mal so groß wie ein Bakterium. Die kann man mit bloßem Auge inzwischen sehen. Also 100 Mikrometer, das ist ein Zehntel Millimeter, das ist eine Haardicke. Also wir sehen die tatsächlich inzwischen mit bloßem Auge. Mit einem einfachen Mikroskop sind sie super zu sehen. Und in einem so einem Kristall sind dann ungefähr 10 Millionen oder mehr unserer DNA-Origami quasi Kohlenstoffatome drin. Also das sind schon enorme Dinge und das sind ein Kristall. Also die sind wirklich also das ganze Ding hat genau eine kristalline Struktur. Also da war ich schon sehr stolz, als wir die
hinbekommen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt so einen Kristall zum Beispiel herstellen und wir haben ja gehört, dass es mehrere Schritte braucht, bis ihr da seid, wie lange dauert das?
Das ist eine interessante Frage. Die DNA-Struktur lassen wir meistens über Nacht falten. Abends kippen wir unsere Einzelstränge und den langen Scaffoldstrang zusammen. Dann setzen wir das auf die Laborbank in ein Thermocycler heißt das Gerät. Also ein Gerät, das die Temperatur halt eben auf 80 Grad fährt, dann ein bisschen runter. Und dann gehen wir schrittweise runter, bis sich die Origami-Struktur gefaltet hat. Das lassen wir über Nacht passieren. Dann reinigen wir das auf. Das passiert im Vormittag. Und dann mischen wir das nochmal mit ein paar neuen DNA-Strängen, die dann dafür sorgen, dass diese Origami-Strukturen zueinander kommen. Also dass sich unser Kristall bilden kann. Der Prozess, den können wir auch wieder über Nacht machen. Oder wir machen es über eine Woche oder über zwei Wochen. Und je nachdem, wie lange man es macht, desto besser werden die Kristalle. Man kann da sehr viel dran spielen, um das Ganze zu optimieren. Haben wir aber alle Protokolle natürlich veröffentlicht. Wir sind da völlig transparent, dass das auch alle nachmachen können.
Was klappt schon und was klappt noch nicht?
Eine Sache, die dabei immer auch offensichtlich wird, ist, dass die meisten Reaktionen und die meisten Bauteile nicht zu 100% funktionieren. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Anteil an Bauteilen, die so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, aber in den seltensten Fällen alle. Das heißt, wir haben da Bauteile, die letztendlich aus bis zu 200 Komponenten bestehen. Und dass wirklich alle Komponenten immer an der genau richtigen Stelle sind, hat jeweils eine Wahrscheinlichkeit, die kann jeweils bei 99% sein. Bei 200 sind sie dann aber trotzdem im unteren Prozentbereich. Und entsprechend funktioniert eben nicht alles und auch nicht alle Bauteile.
Die Technik des DNA-Origami wird also immer besser. Man kann immer mehr Dinge damit verwirklichen. Da ist dann auch die Idee naheliegend, dass man diese Technik dazu verwenden kann, damit Dinge eine Funktion bekommen, also etwas tun.
Wir können mithilfe von DNA als Material, als Baustein, komplexe Materialien bauen, komplexe Funktionen bauen, wie man das mit keinem anderen Material kann, was natürlich ungewöhnlich daherkommt, weil man das nicht direkt mit DNA assoziiert. Wir könnten jetzt uns vorstellen, wir nehmen ein 2D-Material, wir verknüpfen das mit einem metallischen Partikel, was besondere Eigenschaften hat, das wiederum mit einem Farbstoffmolekül, noch mit einem Protein, und das müssen wir alles genau zueinander anordnen, damit die Funktion entsteht. Und dafür brauchen wir ein Gerüstmolekül, was das relativ zueinander anordnet. Und das ist in diesem Fall die DNA. Weil nur mit der DNA können wir über die Vielzahl der unterschiedlichen Wechselwirkungen als Gerüstmolekül, als Kleber, die ganzen anderen Bauteile so zusammenbringen, dass die Funktion entsteht.
Machen wir es konkreter.
Wir haben eine Anwendung jetzt noch daraus entwickelt, dass es für Diagnostik entwickelt werden kann, dass wir nämlich jetzt zum Beispiel auch andere Moleküle einfangen können und die dann tausendfach sensitiver detektieren können, als wir es vorher machen konnten. Also haben sich verschiedene Anwendungen daraus entwickelt, die einmal jetzt im engeren Sinne Energiekonversionsprozesse sind oder jetzt sogar hin bis zu diagnostischen Anwendungen für die Detektion von Biomolekülen.
Also in der Medizin dann Diagnostik?
Am Ende des Tages genau. Also es gibt jetzt bei mir 3 Mitarbeitende, die sich bemühen, Gelder zu bekommen, um das Richtung einer Ausgründung zu machen. Es geht eben um die Idee, dass man dadurch, dass das Signal so stark ist, kann man einzelne Moleküle sogar mit einem relativ einfachen Mikroskop detektieren, wo man eine Smartphone-Kamera als Detektor nimmt. Ja, das kostet dann kann man ein Molekül detektieren mit einem Aufbau, der kostet noch 1.000 Euro oder vielleicht dann mit dem kleinen Laser dabei vielleicht dann 1.500 Euro. Und man kann einzelne Moleküle detektieren. Und wenn man das geschickt baut, dann ist das zum Beispiel eine Nukleinsäure von einem Virus, die darüber detektiert werden kann.
Was in den meisten Exzellenzclustern passiert, ist Grundlagenforschung. Da geht es also nicht um konkrete Anwendungen, sondern darum, zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und trotzdem kann daraus später oft auch eine sinnvolle Anwendung entstehen.
Vielleicht ein kleines Beispiel. Also als ich damals, 2009, war ich im Labor von William Shi und wir haben dieses DNA-Origami so in 3 Dimensionen gemacht und wir haben damals schon Goldpartikel angehängt und dann wussten wir wirklich überhaupt nicht, wofür. Ja? Also es war irgendwie klar, Goldpartikel anordnen an Origami kann für irgendwas gut sein. Jetzt letztes Jahr, das war 2009, also 16 Jahre später, wurde hier die Firma Amplifold gegründet, die eben genau diese 6-Helix-Bündel genommen haben, daran Goldpartikel anbinden und damit diese Schnelltests, also wie wir sie aus der Corona-Zeit kennen, 100-fach bis 150-fach verbessert haben, ja, also sensitiver gemacht haben. Also das braucht alles immer Zeit und mit ein bisschen Glück gibt es ab nächstem Jahr dann Tests, die für Herzinfarktmarker sensitiver sind. Ja. Und insbesondere Frauen könnten davon profitieren, dass das Troponin, das bei Herzinfarkten im Blut auftaucht, dann schneller detektiert werden kann.
Eine Anwendung wären zum Beispiel auch winzig kleine Roboter, die mit DNA-Nanotechnologie funktionieren.
Bei den Robotersystemen, da gibt es so verschiedene große Visionen dieses Forschungsfeldes, wo man DNA-Nanotechnologie einsetzt. Und die eine große Vision ist, dass man Roboter hat, die gezielt durch unseren Körper wandern und detektieren, wenn irgendwo was schief geht und am besten sofort eingreifen und das auch reparieren. Also man stellt sich vor, man hat eine kranke Zelle, die hat ein bisschen andere Oberflächenrezeptoren, vielleicht ist in der Nähe auch ein anderer pH-Wert oder ein anderer Wert ist anders. Das heißt, man hat verschiedene Werte, die sich verändern und wir haben jetzt die Nanoroboter, die fühlen das und die können dann reagieren und zum Beispiel diese gezielt eine Zelle entweder heilen oder die dann auch abtöten, wenn es eine krankmachende Zelle ist. Das ist ja die große Vision, die wir haben, also wirklich, wie wir, wenn wir über Medizin in 30, 40 Jahren denken würden. Und da hat eben die DNA-Nanotechnologie mit diesen Möglichkeiten, die ich schon beschrieben hat, auch die Möglichkeit, eine Sensorik zu machen und dann aber sogar auch aktiv zu werden. Und unsere Anwendung in diesem Bereich ist, dass wir vor allem auch uns um die Energieversorgung dieser Systeme Gedanken gemacht haben, dass wir also überlegt haben, wie können diese Berechnungen auf einem DNA-System so energiegünstig ablaufen, dass man keine extra Fuels, also irgendwie einen Antrieb braucht oder eine Energiequelle.
Würde ich dann so einen Roboter sozusagen schlucken oder injiziert bekommen und der bleibt dann in meinem Körper drin und repariert da ständig was?
Also die 30, 40 Jahre, da könnte ich mir sowas vorstellen, dass wir dann wirklich eine Injektion haben oder eine Pille schlucken und dann kontinuierlich überwacht werden. Aber es wird viel früher schon zu Anwendungen kommen, wo die Fähigkeit genutzt wird, dass man nicht mehr so wie heute typisch, also wir sind ja schon weiter, früher hatten wir kleine Moleküle, die wirken irgendwo im Körper. Mittlerweile haben wir schon Moleküle, die finden bestimmte Strukturen im Körper und wirken nur dort. Da sind wir schon. Und jetzt wird es weitergehen, dass wir sagen, okay, wenn aber nur leichte Veränderungen sind oder wie eine Krebszelle, die ähnliche Rezeptoren hat wie eine gesunde Zelle, nur vielleicht den einen etwas mehr und den anderen etwas weniger. Das heißt, dass wir anfangen, die zu unterscheiden.
Das klingt schon wie Science Fiction, oder? Nun ist aber das Exzellenzcluster, bei dem wir heute zu Gast sind, kein medizinisches Cluster, sondern hier geht es um E-Conversion, um Energieumwandlungen. Und hier soll die DNA-Nanotechnologie zum Beispiel dazu dienen, Energieumwandlungen besser, effizienter und günstiger zu machen. Wir denken an die letzte Folge zu diesem Exzellenzcluster. Da haben wir über Photokatalyse gesprochen und über Oberflächen.
Jetzt haben wir Titaniumoxid und andere Materialien auf unsere DNA-Kristalle aufgebracht, die dann Elektrokatalyse machen konnten. Ja, also das nächste Ziel ist dann Photokatalyse. Da werden wir andere Materialien verwenden und auch mit unterschiedlichen Porengrößen unserer Kristalle arbeiten.
Das alles zeigt schon, eigentlich sind der Fantasie in diesem Bereich kaum Grenzen gesetzt. Die DNA-Origami-Technik lässt sich für viele Anwendungen einsetzen.
Wir könnten uns natürlich jetzt zum Beispiel für unsere photonischen Kristalle oder überhaupt für unsere Kristalle alle möglichen Kristallstrukturen vorstellen. Ja, also wir haben jetzt ein Kohlenstoffatom gemacht, ja, wir können ja auch andere Atome nachbauen im Grunde und dann komplexere Strukturen machen, Quasikristalle oder sowas. Dafür brauchen wir dann noch mehr Zusammenspiel zwischen den Bindungen. Das wird gehen, ich bin mir sicher, wir werden in 5 Jahren werden wir einen ganzen Zoo an Kristallstrukturen gemacht haben, die dann alle möglichen Kristallstrukturen, die wir aus atomistischer Ebene her kennen, können wir dann in einer anderen Längenskala nachbauen.
Wie ich das momentan mitbekomme, ist in sehr vielen Bereichen der Wissenschaft die KI auch eine Hilfe dabei, große Datenmengen zum Beispiel besser damit klarzukommen. Hat die bei euch auch eine Beschleunigung gebracht?
KI in diesem speziellen Gebiet der DNA-Nanotechnologie, würde ich sagen, ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir da noch ohne KI solche Entwicklungssprünge gesehen haben. Wenn wir jetzt vorausblicken und sagen, dass komplexere Funktionen noch mit Proteinen erreicht werden können, das ist der Bereich, der ohne KI überhaupt nicht funktioniert, weil da unsere Vorhersagbarkeit von Proteinstrukturen erst möglich geworden ist durch die KI-Algorithmen. Das heißt, dass es überall jetzt durchdringt ist, die ganzen neuen Entwicklungen und dann die nächsten Integrationen und die nächsten Ebenen, künstliche Enzyme, künstliche Katalysefunktionen zu generieren, wird alles nur mit KI möglich sein.
Habt ihr jetzt auch Lust, einen Kranich zu falten? Spaß beiseite. Wir können gespannt sein, was aus diesen Laboren in den kommenden Jahren noch zu hören sein wird. Jetzt gibt's erstmal hier nichts mehr zu hören. Wir sind am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Episode nehme ich euch wieder mit in ein anderes Cluster. Falls ihr mehr über E-Conversion wissen wollt, es gab bereits zwei Folgen. Eine im Juli 2024, in der wir uns mit Energie aus Licht und der Magie der Photoelektrokatalyse beschäftigt haben. Und eine aus dem Mai 2022, da ging es um starke Akkus für die Energiewende. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
70 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent Erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik. Genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.